Können Frauen Schmerz besser ertragen als Männer, Eva Bieringer?
Nein, das glaube ich nicht. Kurze Antwort, lange Antwort, es ist kompliziert und ich würde sagen, darüber sprechen wir jetzt gemeinsam.
Das machen wir.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Caro Matzko im Gespräch mit
Eva Bieringer, schreibt über Frauen und Schmerz.
Nächste Frage, Frau Bieringer. Sie haben ja ein Buch darüber geschrieben. Frauen haben mehr Schmerzen als Männer? Ist das überhaupt wissenschaftlich messbar?
Das mit der Wissenschaft ist so eine Sache. Erstmal, wie messen wir Schmerz? Ja, Schmerz ist ein subjektives Gefühl bzw. eine Empfindung. Das heißt, ich weiß nicht, wie sich Ihr Schmerz anfühlt. Sie wissen nicht, wie sich meiner heute anfühlt. Das heißt, womit man sich behilft, ist eine Schmerzskala mit Werten von 1 bis 10. Aber die finde ich zum Beispiel sehr problematisch. Ja, ich weiß ja nicht mal, wie meine eigene 10 sich anfühlt, weil das ist wahrscheinlich der Todesschmerz. Geschweige denn, wie sich Ihre 7 anfühlt oder Ihre 2. Das ist mal die erste Problematik. Es gibt viele Studien zum Thema Schmerz, aber teilweise widersprechen die sich auch. Was man sagen kann, ist, dass Frauen temperaturempfindlicher sind und auf Druck empfindlicher reagieren als Männer, also schneller. Das heißt, sie spüren Druck und Temperaturen schneller. Aber alles andere ist ein großes, unklares Feld. Und da habe ich angesetzt mit meinem Buch, weil ich erstmal mich aus persönlichen Gründen mit Schmerzen beschäftigt habe, dann eben gemerkt habe, wie subjektiv die Thematik ist und wie ungerecht, weil Tatsache ist, dass männlicher und weiblicher Schmerz anders bewertet werden. Das heißt, wenn ein Mann und eine Frau mit denselben Symptomen zum Arzt oder zur Ärztin kommen, bekommt sie eher Psychopharmaka verschrieben, er eher Schmerzmittel und sie ist viel weniger glaubwürdig als er. Dahinter steckt die Annahme, dass Frauen irgendwie besser mit Schmerz können, weil sie müssen ja Kinder kriegen, schmerzhafte Perioden aushalten, gleichzeitig aber auch immer so ein bisschen hysterisch sind oder ihren Gefühlen unterworfen. Das heißt, einerseits gelten sie als das schwache Geschlecht, aber andererseits müssen sie doch diese Schmerzen aushalten. Das passt nicht zusammen. Und daraus entsteht diese Ungerechtigkeit, dieser sogenannte Gender Pain Gap, dass der Schmerz anders bewertet wird.
Also ich habe ein Buch, das sich mit der Unversehrtheit, so der Titel des weiblichen Körpers, beschäftigt. Ich habe mich da partiell sehr wiedergefunden, habe dann mal so meine eigene Anamnese, also meine Patientinnengeschichte mir angeschaut. Ich habe auch da schon einiges überlebt, eine Magersucht, mehrere Endometriose, OPs, einen Kaiserschnitt, ich bin Mama und habe akut mit der Arthrose im Rücken zu tun, weil ich jetzt auch schon über 40 bin. Also ich habe da schon einiges an Schmerz ausgehalten, auch die Erfahrung gemacht, beim einen oder anderen Orthopäden nicht ernst genommen zu werden, aber ich glaube, die Erfahrung teilen viele Patientinnen und Patienten auch. Ich habe aber mir nie Gedanken darüber gemacht, dass irgendwas an diesen ganzen Sachen typisch Frau sein könnte. Wie sind Sie zu diesem Zugang gekommen von Gender und Schmerz?
Über meine Großmutter. Ich habe mich unabhängig von der Recherche dieses Buchs schon länger mit ihrer Geschichte beschäftigt. Das heißt, ich habe ihre Tagebücher gelesen, Briefe von ihr gelesen. Ja, der Schmerz schwebte so über allem. Das heißt, meine Großmutter hatte mehr als die Hälfte ihres Lebens chronische Schmerzen, für die es keine offizielle Erklärung gab. Mal hieß es, sei das Reizdarmsyndrom, mal hieß es Psychosomatik. Das heißt, ich kenne sie eigentlich nur auf dem Sofa liegend mit Bauchschmerzen. Und auch wir als Familie, was mir aus heutiger Sicht total leid tut, haben sie nicht so richtig ernst genommen in ihrem Schmerz. Es war immer so eine Mischung aus, ja, eigentlich fehlt dir doch nichts und vielleicht will sie auch einfach nur ein bisschen Aufmerksamkeit erregen. Und ihr Hausarzt, der sie über Jahrzehnte behandelt hat, hat sie regelrecht ruhig gestellt mit Psychopharmaka und habe dann gemerkt, dass das gar nicht so untypisch ist für Frauen ihrer Generation, aber auch noch heute und dass da was Systemisches dahinter steckt. Nämlich Frauen werden in ihrem Schmerz tendenziell weniger ernst genommen als Männer und schneller ruhig gestellt. Das war das eine. Und das andere war, dass ich eine chronische Sehnenscheidenentzündung hatte. Nicht mit super schlimmen Schmerzen verbunden, aber doch so, dass es mich im Alltag eingeschränkt hat. Und ich dachte so, Schmerzen sind eigentlich ein ziemlich interessantes Phänomen, sag ich mal. Und wir als Gesellschaft haben auch einen total komischen Umgang damit. Nämlich einerseits greifen wir sehr schnell zu Schmerzmitteln. Andererseits suchen wir aber auch Schmerz in vielerlei Hinsicht, sei es durch Sport oder Sauna, Tätowierungen und so weiter. Und gleichzeitig Menschen, die vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und ganz bewusst, also so extreme Formen von Schmerz suchen, die werden dann wieder als krank abgestempelt. Also so Schmerz ist ein sehr, sehr komplexes Thema, bei dem oft mit mehrererlei Maß gemessen wird.
Aber Ihnen ging es jetzt beim Schreiben in erster Linie um den körperlichen Schmerz, nicht um den seelischen?
Hauptsächlich körperlich, ja. Ich meine, es ist dafür, dass das Buch gar nicht so viele Seiten hat, sind schon sehr viele Aspekte drin. Ich hätte mich gerne auch noch mehr mit den psychischen Schmerzen beschäftigt. Es geht kurz um Depressionen, aber ich habe mich doch größtenteils auf die körperlichen Schmerzen beschränkt.
Weil das hängt ja oft ganz schön zusammen. Also ich habe auch schon mich sehr befasst mit dem Thema und habe mit sehr vielen Schmerztherapeuten gesprochen. Und es wird ja heutzutage beides eigentlich behandelt. Insofern war eigentlich der Hausarzt ja gar nicht so hinter dem Mond, dass er der Großmutter auch Psychopharmaka gegeben hat, weil natürlich ist immer die Henne-Ei-Frage, ja. Also ist zuerst der körperliche Schmerz da und wenn der nicht gelöst wird, wird man auf Dauer natürlich depressiv oder hängt es andersrum? Rückenschmerzen weiß man heute ja, hat eine große psychische Komponente. Eigentlich kann man das ja gar nicht so trennen.
Das stimmt, wobei da ist eben schnell diese Psychosomatik, diese scheinbare Lösung zur Hand. Das ist eine anerkannte Disziplin. Ich will die auch nicht komplett schlecht machen. Aber leider viele Ärzte, Ärztinnen, ich glaube mehr Ärzte, die sich nicht weiter zu helfen wissen, kommen dann mit der Psychosomatik-Diagnose, weil, naja, dann hat man halt irgendwas. Und das kann sich ja teilweise zutreffen, aber ich glaube oft auch nicht. Die Ursache ist was Organisches und dann schiebt man es aber auf die Seele und sagt so, ja, da geht es halt um, ja, vielleicht um Aufmerksamkeit erregen wollen oder um irgendwelche Traumata aus der Kindheit. Und ja, vielleicht ist es aber auch einfach was Körperliches und man müsste genauer hinschauen, weitere Untersuchungen anstrengen.
Lebt Ihre Oma denn noch?
Leider nein, die ist verstorben.
Wir denken jetzt fest an Ihre Oma. Wie hieß die denn?
Maria Blickle.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Caro Matzko trifft
Eva Bieringer, Fachjournalistin für Essen und Trinken.
Eva Bieringer, zugeschaltet aus ihrer Wohnung in Wien, wo man sehr gut essen kann. Ich habe jetzt vorhin schon, man redet ja eigentlich nicht über das Alter, aber mir ist es total wurscht. Ich bin Mitte 40, Sie sind genau 10 Jahre jünger, Sie sind Mitte 30. Und Sie sind Food-Kritikerin auch, oder? Aber Sie hoffe nicht, dass Sie so chronische Bauchschmerzen haben wie Ihre Oma. Das wäre ja schwierig für Ihren Job.
Das wäre schwierig. Ja, ich mache ganz vieles. Ich beschäftige mich auch mit Kunst, mit Filmen, mit so Zeitgeistthemen, aber eben auch viel mit Essen und Trinken und Reisen. Oft in Verbindung, was natürlich ein Traumjob ist.
Absolut. Ich wollte gerade sagen, weil ich habe irgendwie offensichtlich einiges falsch gemacht oder auch nicht. Aber Sie beschäftigen sich, kurz gesagt, mit den schönen Dingen des Lebens.
Ja, so kann man es sagen.
Wie sind Sie denn zu diesem Fachgebiet gekommen, schöne Dinge des Lebens?
Mehr oder weniger durch Zufall, wie das oft ist. Ich habe Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft studiert, wollte erst im Bereich Kunst arbeiten, habe dann über Kunst geschrieben, war Redakteurin bei Zeit Online, damals im Zeitmagazin Online. Das heißt, da kam ich dann schon in diese Lifestyle-Ecke und da wiederum Fokus auf Essen und Trinken, bisschen mehr Essen, aber auch Trinken. Und dann war ich selbstständig ab danach und bin es auch bis heute geblieben. Und ja, so hat sich das immer mehr verlagert, weg von Kunst oder größtenteils weg von Kunst hin zu Kulinarik, Reisen und so freieren Themen.
Und wenn man, gerade im Bereich der Kulinarik, ich bin ja keine Kostverächterin, muss man sich dann diese Expertise, wie füttert man die sich an? Wie sind Sie da vorgegangen?
Ja, das kommt dann so, Learning by Eating. Ich mache viele Reisen mit dem Fokus auf Essen. Da kommt man natürlich noch mal einen anderen Zugang, wenn man dann die Länderküchen vor Ort zum Beispiel probiert. Und ja, dann einfach auch sehr aufmerksam essen, weil klar, wir müssen alle mehrmals am Tag essen. Aber es ist ein Unterschied, ob ich mich wirklich fokussiere, ob ich mitschreibe, was es gibt, ob ich mir vielleicht Notizen, Fotos mache. Und allein durch den Vergleich bekommt man eine Erfahrung, einen Erfahrungsschatz.
Und in sozialen Medien habe ich entnommen, dass Sie gerade in Mexiko waren. Jetzt machen wir es mal exemplarisch an Ihrer Mexiko-Reise aus. Was haben Sie dort erlebt? Und gehen Sie dann gezielt vor, dass Sie sagen, ich möchte gerne nach Mexiko, um genau das und das und dort zu essen?
Ja, das ist schon immer ein wichtiger Teil der Reiseplanung. Das heißt, ich wusste eigentlich fast schon jeden Abend, was ich essen würde. Oder also nicht die Gerichte, aber zumindest wo. Hab dann die Reservierungen gemacht und schon auch die Städte danach ausgesucht. Und habe mich vorher ein bisschen eingelesen, auch rumgefragt. Das ist immer sehr wertvoll, finde ich, wenn man Leute nach Tipps fragt, die schon dort waren. Und so kam das, dass ich eine recht befriedigende Zusammenstellung bekommen habe an Restaurants, an ja auch Imbissen, ein bisschen einfachere Orte. Bin sehr happy mit der Reise.
Ja, wo waren Sie denn konkret? Nehmen Sie uns mal mit.
Ich war erst in Los Cabos, das ist im Bundesstaat Baja California Sur. Das ist eher eine touristische Region, ein bisschen amerikanisiert, aber war ein guter Einstieg. Dann war ich in Guadalajara, das ist die zweitgrößte Stadt. Da war besonders das Restaurant Alcalde sehr toll, weswegen ich auch mehr oder weniger dort war.
Für was ist das bekannt?
Das ist ein Fine-Dining-Restaurant, was jetzt auch von den 50 Best Restaurants, was eine sehr renommierte Restaurantliste ist, also ein bisschen wie der Guide Michelin, relativ hoch bewertet oder ja, so dadurch wurde es ein bisschen bekannter in letzter Zeit. Der Koch kocht mexikanisch, aber mit einem Twist, klingt jetzt komisch, aber so, das heißt, er bezieht sich auf Gerichte, die, glaube ich, der Durchschnittsmexikaner oder Mexikanerin kennt, ich aber oft nicht kannte. Und bringt die mit zum Beispiel Fermentationstechniken zusammen oder mit eher europäischen Zutaten. So, und das Ganze in einem sehr schönen Setting mit interessanten alkoholfreien Getränken, weil das ist ja auch eins meiner Themen, seit ich keinen Alkohol mehr trinke. Was gibt's dann zu trinken? Ja, und dann war ich in Mexico City, was mir persönlich am besten gefallen hat. Eine sehr, sehr tolle Stadt, großartige Kunst, Design und eben auch Kulinarik. Und dann noch in Oaxaca, was so ein bisschen als Food-Paradies gilt, im ohnehin sehr foodlastigen Mexiko. Da kommt zum Beispiel die Mole her. Das war meine persönliche Entdeckung. Ich kannte es so ein bisschen vorher, aber nicht in dem Ausmaß. Das ist so eine Paste, eine Würzpaste, die aus bis zu 80 Zutaten bestehen kann. Chilis sind dabei, Früchte, teilweise Brotreste, also ganz vielfältig.
Und ja. Was macht man mit der Mole?
Die wird dann zu allem Möglichen serviert, zu Fisch, zu Fleisch, zu Gemüse, teilweise zu Desserts. Also ich habe jede Gelegenheit genutzt, zu probieren und die schmecken wirklich komplett anders. Also es gibt die in Weiß, in Grün, in Braun, in Schwarz.
Ach, kommt daher auch der Ausdruck Guacamole, wenn da das kenne ich. Also Guacamole kenne ich, das ist ja auch so eine Art Soße dann oder so ein Dip.
Ah, sehen Sie, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Stimmt eigentlich, ja. Kann gut sein, das weiß ich nicht. Also, aber könnte sein, dass es der Wortstamm ist. Ja, also, dass es sich darauf bezieht. Weil es gibt eben auch eine grüne Mole. Und ja, es ist ein super spannendes Produkt. Und ich habe mir dann auch welche für zu Hause mitgebracht, die, haha, Überraschung, natürlich nicht so schmeckt wie in Mexiko. Aber ja, ich bin trotzdem froh, dass ich das entdecken durfte.
You can take the mole, but not the magic with you. Das ist die alte Reiseregel. Yeah. Was ist das Verrückteste, was Sie jemals gegessen haben?
Naja, jetzt in Mexiko waren schon ein paar Sachen dabei, die ich auch nicht nochmal brauche. In dem einen Restaurant gab es Insekten im Menü. Ich habe dann überlegt, ob ich es lassen soll oder nicht, weil ich esse kein Fleisch, schon seit über 10 Jahren, glaube ich. Und Insekten eigentlich auch nicht. Und dann dachte ich so, naja gut, nehmen wir es mal mit. Und klar, wenn man es isst und nicht weiß, dann ist es eh okay. Hinterher hat man dann gesehen, dass es Ameisenlarven waren und so Grashüpfer und so. Ja, brauche ich nicht nochmal.
Knuspert beim Draufbeißen? Fragezeichen.
Die Grashüpfer, ja. Die Larven waren so geschickt eingearbeitet. Ja, ich muss leider sagen, oft sind es dann die Sachen, die einem hinterher sogar vielleicht besonders gut geschmeckt haben. Wie auch bei der Mole, weil die ist oft auf Basis von Hühner- oder Schweinefett und ich esse, wie gesagt, kein Fleisch. Das heißt, ich würde eigentlich auch kein Schmalz essen oder solche Art Fett. Ja, hinterher habe ich dann erfahren, dass gerade die Mole mit dem Schweinefett war die, die mir am besten geschmeckt hat. Aber gut.
Ja. Sie hören hier auf Bayern 2 1:1 der Talk und zugeschaltet aus ihrer Wohnung in Wien im 9. Bezirk für alle Wien-Liebhaberinnen und Liebhaber ist uns die Journalistin und Autorin Eva Bieringer. Sie hat gerade ihr zweites Buch veröffentlicht und ihr erstes, das kam vor 2 Jahren raus und da ging es um ein sehr pikantes Thema, nämlich über unseren Umgang mit Alkohol. Da waren Sie früh dran, Frau Bieringer, denn jetzt predigen ja viele Menschen Abstinenz.
Ja, ich bin oft mit meinen Themen ein bisschen zu spät dran, aber da war ich ausnahmsweise, glaube ich, früh genug oder genau richtig. Ja, inzwischen nimmt das Thema richtig Fahrt auf, was ich toll finde. Insofern, als immer mehr Bücher zu dem Thema rauskommen, Podcasts und es ja jetzt auch die ganz offizielle Empfehlung gibt, dass am besten ist, gar keinen Alkohol zu trinken. Also dieses berühmte Glas Rotwein zum Essen, was immer als sogar gesundheitsförderlich dargestellt wurde, das gilt jetzt als widerlegt.
Jetzt sind Sie ausgerechnet in Wien, wo ja gerade die Weinliebhaber Hurra schreien. Ich nehme mich da nicht aus, aber ich bin dann auch immer, ich bin öfters in Otterkring im 16. Bezirk unterwegs und da gibt es ja noch sehr viele Beisel, also Wirtshäuser, die dann Alkoholismus freundlich verbrämen, zum Beispiel mit Begrifflichkeiten wie ein Frühstücksseidel, was ein Bier zum Frühstück ist. Oder wenn man geht, bevor man geht, dann gibt es auch das berühmte Fluchtachtel, also den Achtelwein, den man noch für den Weg mitnimmt. Ich möchte jetzt, pardon, die Analogie aber kein Fass aufmachen, aber wie geht's Ihnen denn? Denn Sie haben ja einen sehr persönlichen Bezug auch zum Thema Alkohol.
Mir geht's heute besser denn je. Ich hätte es nie für möglich gehalten, aber Alkohol ist mir insofern egal, als ich überhaupt kein Bedürfnis habe, ihn zu trinken. Also es ist mir völlig egal, was Leute um mich rum trinken, welche Werbung ich irgendwo sehe. Also Alkohol spielt wirklich da keine Rolle mehr für mich. Dann natürlich doch wieder, weil ich das Buch geschrieben habe und mich ja auch immer noch mit dem Thema auseinandersetze. Aber ja, dieses Bedürfnis zu trinken ist komplett weg, was krass ist, weil es eben so lange so präsent in meinem Leben war. Ich habe sehr früh angefangen, mit 11 zum ersten Mal Alkohol getrunken, dann natürlich nicht sofort jeden Tag, auch nicht jedes Wochenende, aber ab da hat Alkohol eine Rolle gespielt in meinem Leben. Und dann wurde es immer mehr, erstmal in meiner Studentenzeit, was, glaube ich, bei vielen so ist. Aber bei mir war es halt immer ein bisschen mehr als bei anderen. Ich hatte immer mal wieder Blackouts, mein Trinken nicht unter Kontrolle. Und dann noch als Food-Journalistin, wo ich ja scheinbar Alkohol trinken musste. Ja, ich muss ja die Weinbegleitung nehmen. Ich muss ja auch mal zu dem Schnapsproduzenten fahren. So habe ich mir das zumindest immer eingeredet. Ja, jetzt seit über 4,5 Jahren bald trinke ich gar nichts mehr und ich bin frei. Ich bin wirklich frei vom Alkohol und das ist ein ganz tolles Gefühl.
Mhm. Das heißt, Sie sind jetzt 36 und seit 4 Jahren frei von diesen, kann man da richtig sagen, ich weiß, war das bei Ihnen ein Suchtdruck?
Ich fand das Wort ganz schrecklich. Ich weiß, dass es in der Therapie auch gebraucht wird. Also ich war nicht körperlich abhängig. Das heißt, ich habe immer mindestens einen Monat Pause gemacht im Jahr, oft sogar länger und hatte jetzt nicht dieses, ja, nennen wir es Suchtdruck, wie auch immer. Also im Sinn von, mein Körper verlangt danach, aber mein Geist. Das heißt, ich hatte einfach immer Lust auf Alkohol. Mhm. Und ich habe es auch mal geschafft, nur 1-2 Gläser Wein am Abend zu trinken, aber oft war es halt auch die Flasche plus Cocktails oder noch was anderes.
Ja, das ist interessant, weil damit sind Sie ja überhaupt nicht alleine. Also so wie Sie das, mal gut, ich habe nicht mit 11 angefangen, aber so wie Sie es beschreiben, das habe ich bei mir durchaus eine Zeit lang auch beobachtet. Und statistisch gesehen habe ich auch gelesen, dass ja gerade Frauen Mitte, Anfang 30 sehr große Lust haben zu trinken. Und auch um zum Beispiel ihren Alltagsdruck, der ja gerade auf dieser sogenannten Rush Hour mit Anfang, Mitte 30 besonders an Fahrt aufnimmt, um mit dem Druck umzugehen. War das bei Ihnen auch so? Haben Sie Druck empfunden und haben dann Alkohol gewählt, um sich zu entspannen?
Nein, das ist aber eher untypisch für Frauen. Also ich habe das sogenannte hedonistische Trinken gepflegt. Das heißt, mir ging es oft, also meistens eher darum, was zu erleben, so starke Gefühle zu haben. Während Frauen eben, wie sie sagen, oft trinken, um was nicht zu fühlen, um zu entspannen oder um sich zu betäuben, schlimmstenfalls. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt keinen super stressigen Job. Also wie gesagt, mein Job ist im Gegenteil der tollste der Welt. Das heißt, ich musste mich da nicht wirklich betäuben. Ich habe auch keine Kinder. Das heißt, diese ganzen Themen, die sehr viele Frauen betreffen, zu viel Care-Arbeit zum Beispiel, der Mental Load, der auf ihnen lastet, das habe ich nicht. Ja, sehr viele Frauen haben das eben und da knüpft dann auch mein zweites Buch an oder schlägt in die ähnliche Kerbe, nämlich, dass Frauen sich betäuben durch Alkohol oder durch Psychopharmaka, ja, wie ich das im zweiten Buch beschreibe. Und das ist was Systemisches und deswegen darf das auch nicht auf die Privat- oder auf die Einzelperson abgewälzt werden, sondern wir müssen schauen, wo krankt das System, wie können wir Frauen entlasten. Das fängt an bei besserer Bezahlung von typischen Frauenberufen, also den sogenannten Frauenberufen. Gender Pay Gap muss angegangen werden, der Gender Pain Gap mit N muss angegangen werden. Und es gibt so viele Dinge, die ungerecht sind, die Frauen das Leben schwer machen. Und kein Wunder greifen sie dann zur Flasche. Aber ich glaube eben auch, dass vor allem wer eine gewisse Menge trinkt, abhängig wird. So, weil Alkohol ist eine hochabhängig machende Substanz und man muss kein Trauma in der Kindheit gehabt haben oder letzte Woche, um abhängig zu werden. Und ich glaube, dass potenziell jeder und jede auf irgendwas anspringt. Ja, mal ist es Alkohol, mal ist es Glücksspiel, mal ist es Internet, auch für mich ein Riesenthema, oder soziale Medien. Ja, und es ist einfach insofern problematisch, wie fest verankert Alkohol in unserer Kultur ist. Ja, das sogenannte Kulturgut, immer und überall verfügbar. Es ist normaler, ihn zu trinken, als ihn nicht zu trinken. Man muss sich sogar rechtfertigen, wenn man keinen trinkt. Das geht so nicht, das ist fatal. Ja, man
braucht Vehikel wie Dry January. Yeah. Dry January. Yeah.
Genau, aber wie wir es vorher gesagt haben, ich glaube, das ändert sich gerade. Und ich bin mir sicher, dass zwar immer getrunken werden wird, was auch in Ordnung ist. Ich bin auch niemand, der sagt, Alkohol muss komplett aus der Welt verschwinden. Wenn das Leute im Griff haben, wenn sie sich selbst und andere nicht gefährden, gut, sich selbst gefährden tut man, weil Alkohol ist eben schädlich für den Körper, aber in einem gewissen Maße ist es in Ordnung, denke ich. Dann von mir aus, ja, trinkt weiter. Aber der Stellenwert in unserer Gesellschaft muss sich ändern. Es muss klar sein, dass es ein Nervengift ist, ein Zellgift ist, und dass es auf Risiko geschieht, wenn man den trinkt. Und es muss völlig normal sein, keinen Alkohol zu trinken. Und ich glaube, das wird passieren. Ähnlich wie bei Zigaretten, das klar ist, so, es ist schädlich und es ist kein Kulturgut.
Wie reagiert denn Ihr Publikum auf dieses Plädoyer zu mehr Abstinenz? Weil bei vielen trifft es ja auch einen wunden Punkt. Und man reagiert dann oft auf wunde Punkte ja mit Aggress. Haben Sie die Erfahrung auch schon gemacht?
So gut wie gar nicht. Ich wundere mich zwar immer mal wieder, dass ich ganz selten mal böse Nachrichten kriege. Und wenn, dann lösche ich die ehrlich gesagt sofort. Also ich kann mich da auch ganz gut selbst schützen. Ich muss gestehen, dass ich auch keine Kommentare lese unter meinen Texten. Da wird schon auch irgendwas Blödes drunter stehen. Aber so, was ich direkt bekomme, ist wirklich zu 98% positiv, dass Leute sagen, danke, dass du das so offen sagst, dass du drüber sprichst und schreibst, weil mir geht's auch so. Und leider ist Alkoholismus in jedem Stadium mit Scham verbunden. Ja, dass Leute denken so, oh, wieso kriegen es denn alle anderen hin und ich nicht? Und deswegen ist es so wichtig, dass Menschen drüber sprechen und schreiben. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich da diesen Beitrag dazu leisten kann.
1:1 der Talk mit der Autorin und Journalistin Eva Bieringer, Mitte 30, zugeschaltet aus dem 9. Bezirk der wunderschönen Stadt Wien. Aber eigentlich kommt sie von der Schwäbischen Alb. Nun sagt man, ich bin auch Eingeweihte, ich bin gebürtige Ulmerin. Pest oder Cholera oder von der Albra? Wie haben Sie Ihre Jugend auf der Schwäbischen Alb erlebt, Frau Bieringer?
Ja, schön, dass Sie aus Ulm kommen, eine Gleichgesinnte und besser Schwäbisch sprechen als ich. Also meine Kindheit war total behütet. Ich bin auch froh, dass ich als Kind auf dem Dorf aufgewachsen bin, weil so dieses Hüttenbauen im Wald und Verstecken spielen bis abends um 10 auf der Straße, das gibt's halt in der Stadt nicht. Aber so ab 10, 11 fand ich das ganz doof alles, weil da wollte ich Aufregung, Party, Exzess, den gab's schon auf dem Dorf, zum Beispiel zu Fasching, was ja jetzt auch wieder gerade aktuell ist. Da sind dann alle eskaliert und dann vielleicht auch noch an 5, 6 anderen Dorffesten im Jahr. Aber meistens war es sehr langweilig und das hat mir gar nicht gepasst. Ich wollte, seit ich denken kann, oder zumindest so seit ich 11, 12, 13 war, wollte ich nach Berlin, weil ich dachte, da wartet dann das große, echte, aufregende Leben auf mich.
Lassen Sie mich raten, Sie haben auch Berlin im Ersten gesehen, die Serie damals.
Genau. Mhm. Das war entscheidender Katalysator für meine Berlin-Liebe.
Sehen Sie, ich habe es doch gewusst. Sie sind zwar 10 Jahre jünger als ich, aber was haben Sie sich erwartet von Berlin?
Partys, ganz, ganz wilde Partys in irgendwelchen besetzten Häusern. Kunst, Kultur, Freiheit, so sein können, wie ich will. Ich habe mich immer gern schon ein bisschen, oder vor allem früher mehr als heute, so ein bisschen extravagant angezogen. Und das war auf dem Dorf natürlich immer so komisch. Was hat die jetzt wieder an? So, ich dachte, ach, in Berlin, da kann man tragen, was man will. Stimmt ja auch. Und unbeobachtet sein, sich ausleben. So habe ich mir das vorgestellt. Die große Freiheit.
War es dann auch so?
Ja, das war schon so und ist bis heute so. Ich glaube, Berlin, man kann dagegen sagen, was man will, aber frei ist man dort schon. Also es interessiert wirklich niemanden, was man anhat, wie man aussieht. Die andere Seite davon ist dann natürlich, dass es auch niemand interessiert, wenn es einem schlecht geht. Ja, also so gut, von wegen gute Nachbarschaft. In Wien zum Beispiel kenne ich meine direkten Nachbarn, lade die zum Kaffee trinken ein. Das ist so total nett alles. Und in Berlin bis heute keine Ahnung, wer eigentlich gegenüber wohnt. Nee, das ist übertrieben, aber ne, so, es ist halt sehr viel anonymer als zum Beispiel in Wien. Mhm.
Das heißt, Sie schreiben jetzt von Wien aus Liebeserklärungen für die Berliner Zeitung, aber an die Stadt Wien?
Ja, ich hatte leider jetzt nicht mehr, aber ich hatte eine Zeit lang eine Kolumne in der Berliner Zeitung, wo ich über Wien geschrieben habe, weil viele Berlinerinnen finden Wien ganz toll und umgekehrt. Also es gibt diese, ich sag mal, Berlin-Wien-Achse und das mache ich mir zunutze.
Sehr gut. Wobei ich überrascht bin, ehrlich gesagt, Sie haben einen Text geschrieben, dass Wien so wahnsinnig sauber wäre. Da kann ich als auch Bewohnerin des 16. Bezirks nicht zustimmen. Fahren Sie mal nach Otterkring und schauen Sie mal, wie viel. Da werden ganz sicher die Mistkübel nicht genutzt, wie vielleicht bei Ihnen im 9.
Wirklich?
Bezirk.
Wirklich? Okay. Nein. Das ist vielleicht nicht so wie im 9. Bezirk, aber kein Vergleich zu Berlin. Ich glaube, selbst im 10. Bezirk, der ja oft als so das wilde Wien gilt, selbst da sieht es 1000-mal sauberer aus in Berlin, würde ich jetzt mal behaupten. Aber ich überprüfe das gerne.
Sie haben jetzt gerade erzählt, dass Ihre Kindheit recht behütet war auf der Schwäbischen Alb. Wie passt das zusammen mit diese zwei Seiten von Ihnen, die mir im Gespräch auffallen? Wie passt das zusammen mit der Geschichte, dass Sie schon mit 11 in Berührung mit Alkohol gekommen sind? War das ein Aufmerksamkeitsgap, der Mutter unterlaufen ist?
Ich würde sagen, das war so die Zäsur zwischen Kindheit und Jugend. Also ich kam sehr früh in die Pubertät, nämlich so ja ab 19 fand ich Jungs ganz super spannend und hatte eigentlich nur Unsinn im Kopf. Und das fiel ja dann auch mit meinem ersten Mal Trinken zusammen. Und natürlich hat sich äußerlich erstmal nichts geändert. Ja, das Dorf war dasselbe, meine Mama war dieselbe, aber ich habe halt gemacht, was ich wollte und bin da völlig völlig durchgedreht, habe rebelliert. Und leider meinen Eltern, muss ich sagen, das Leben zur Hölle gemacht, viele Jahre lang.
Haben die Eltern dann darauf reagiert? Weil das ist ja schon recht jung, dass man dann, also Pubertät ist halt so, das ist halt bei allen so, da muss man halt durch. Aber wie haben die Eltern reagiert darauf, auf diese Rebellion?
Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich relativ klein war. Mein Papa ist dann ausgezogen. Mhm. Das heißt, der hat das immer nur so aus der Ferne mitgekriegt oder, also, ich war schon oft bei ihm, aber bei ihm habe ich mich dann eher zusammengerissen. Das heißt, es hat eigentlich zu 95% meine Mama abgekriegt und die war relativ hilflos. Die hat natürlich gesehen, dass ich teilweise auch schlecht wurde in der Schule. Zum Glück hat sich das wieder gebessert. Und vor allem Vereinbarungen nicht einhalte, nach Hause kommen, wann ich will, einfach alles mache, wonach mir gerade der Sinn steht. Aber ja, sie war hilflos und aus heutiger Sicht tut mir das sehr leid. Aber damals war mir das egal.
Wann haben Sie die Kurve gekriegt?
Ziemlich genau mit dem Abi, würde ich sagen. Oder na, eigentlich schon früher. Also ich habe dann rechtzeitig genug gesehen, dass Schule doch eine sinnvolle Sache ist und dann wieder mich da reingehängt. Das heißt, ich habe auch ein ziemlich gutes Abitur gemacht und wollte dann auch nach Berlin. Das habe ich dann auch gemacht und war auch während des Studiums sehr fleißig und habe das alles ganz gut gemeistert, würde ich sagen. Das heißt, ja, da hat dann so der Verstand wieder eingesetzt, auf eine Art. Aber wie gesagt, der Alkohol, der hat mich noch viele, viele Jahre begleitet.
Wann haben Sie denn gemerkt, dass das ein Problem geworden ist für Sie?
Im Prinzip von Anfang an. Also schon als Jugendliche habe ich gesehen, andere können nach ihren 2 Gläsern Sekt aufhören, ich nicht. Und je älter ich wurde, desto klarer war mir das, was nicht wirklich typisch ist oder eher ungewöhnlich, weil eigentlich geht eine Sucht sehr oft mit Verleugnung einher, dass man sich das eben nicht eingestehen will. Und ich war immer sehr selbstkritisch. Und ich glaube, das hat mich auch am Ende ja vielleicht gerettet oder dazu bewogen, dass ich so früh in Anführungszeichen aufgehört habe, bevor es wirklich schlimm wurde, bevor ich zum Beispiel körperlich abhängig wurde. Und auch diese Blackouts. So mir war klar, dass es nicht normal ist oder dass es vielen nicht so geht. Und trotzdem konnte ich lange Zeit nichts ändern, weil ich abhängig war, zumindest psychisch.
Zu Gast bei Caro Matzko auf Bayern 2.
Eva Bieringer, bekennende Feministin.
Das klingt gut, bekennende Feministin, aber ich bin mir nicht sicher, ob es Leute gibt, die heimliche Feministen sind. Aber Eva Bieringer, unser Gast heute hier im Talk auf Bayern 2, möchte die wunderbare alte Tradition des Radiogrußes wieder aufleben lassen. Und das kann ich nur unterstützen. Liebe Eva, wen möchten Sie grüßen?
Ich möchte Dirk von Tokotronic grüßen, den wir gerade gehört haben und der für mich immer so ein Idol war in meiner Jugend und den ich dann persönlich kennenlernen durfte durch mein erstes Buch, was er gelesen hatte. Und wir sind stehen in freundschaftlichem Verhältnis zueinander. Deswegen ganz, ganz liebe Grüße an Dirk.
Dirk von Lozo, sehr schön. Dessen Schwester Caroline von Lozo, auch eine Kollegin, ist hier auf Bayern 2. So schließt sich der Kreis wieder. Was hat dem Dirk denn an Ihrem Buch gefallen?
Der Schreibstil, die Thematik, also nicht, dass er ein Problem mit Alkohol hat, aber er hat sich zumindest ja irgendwie wiedergefunden, weil klar, so ein Band-Dasein ist natürlich auch mit viel Alkohol verbunden, wie so viele Bereiche, ja, Gastronomie sowieso und Beispiele finden sich zuhauf. Aber ja, er hat sich da irgendwie angesprochen gefühlt und dann hat sich so eine E-Mail-Freundschaft entwickelt und heute gehen wir Kaffee trinken, wenn ich in Berlin bin.
Das ist schön. Der sammelt immer noch Kuscheltiere, glaube ich. Kuscheltiere spielen eine große Rolle in seinem Leben. Zumindest war das so damals, als ich ihn interviewt habe. Das fand ich sehr sympathisch. Haben Sie auch Kuscheltiere?
Die müssten noch auf dem Dachboden im Haus meiner Mama liegen. Ja, ich hatte immer sehr viele Kuscheltiere. Ja. Einzelkind und ständig mit Kuscheltieren fast zugemüllt worden, würde ich so was sagen. Nee, die sind da noch irgendwo.
Das ist überhaupt nicht problematisch, solange man keine Hausstauballergie auch noch sich hält. Wir haben gerade vom Feminismus gehört. Nun ist es so, dass Sie in Ihrem jüngsten Buch, das die Unversehrtheit und den Schmerz der Frauen behandelt und den Gender Pain Gap, das thematisieren Sie, da spielt der Feminismus natürlich auch eine Rolle. Und Sie sagen, das Patriarchat ist an vielerlei Hinsicht auch schuld an dem unterschiedlichen Umgang mit Schmerz. Wo begegnet Ihnen denn das Patriarchat tagtäglich?
Hinsichtlich Schmerz oder generell?
Erstmal generell.
Puh, ja, wo begegnet mir das? An den unrealistischen Schönheitsidealen, die uns Frauen betreffen, an sexistischer Werbung, dadurch, dass Männer für dieselben Jobs besser bezahlt werden als Frauen, dass sie weniger Care-Arbeit leisten als Frauen, dass sie in vielerlei Hinsicht bevorzugt werden, dass, habe ich jetzt erst wieder gelesen, viele Produkte für Frauen teurer sind, also die vielleicht selbst, also zum Beispiel Rasierschaum für Frauen ist teurer als der für Männer, deswegen, ich kaufe seit Jahren den für Männer, passt auch für meine Beine. Oder auch Hygieneprodukte, die Männer schlichtweg nicht brauchen, ne? Tampons, Binden, die sich viele Frauen fast nicht leisten können, weil es einfach Riesenausgaben sind. Also Frauen sind in unserer Gesellschaft leider in vielerlei Hinsicht benachteiligt. Oder ganz wichtiges, großes, schlimmes Thema, Gewalt gegen Frauen. Ja, in Österreich noch mehr als in Deutschland, aber auch in Deutschland Riesenproblem. Femizide fast jeden dritten Tag oder ich glaube inzwischen sogar mehr als jeden dritten Tag. Öfter als jeden dritten Tag stirbt in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner. Das sind Zahlen, da wird mir ganz schlecht, wenn ich die höre.
Mir ist ganz schlecht geworden neulich, als ich ein Bild gesehen habe von Heusgen. Also der war bis vor kurzem der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Und er wurde von Vertretern der USA verlacht, weil er eine Träne vergossen hat oder Tränen in den Augen hatte bei seinem Abschied, weil ihn das sehr gerührt hat, weil er dieser Konferenz und der Organisation sehr verbunden war und er wurde dann als Weichei im Netz beschimpft. Dieser Typ, der steht da und heult da rum, dieser Deutsche. Und das hat mich sehr zornig gemacht. Haben Sie auch manchmal den Eindruck, dass wir gerade einen Trend zu mehr Maskulinismus wieder erleben, politisch?
Absolut. Wurde ja auch von Mark Zuckerberg neulich gefordert. Ja, wir brauchen mehr, wie hat er es genannt, Bro-Culture oder so. Na, also so, wir brauchen jetzt wieder mehr dicke Eier im übertragenen Sinn. Ich mir denke so, es gibt genug dicke Eier auf der Welt. Wie Sie sagen, eigentlich müssten doch mal Emotionen wertgeschätzt werden. Oder dass man sagt, natürlich darf auch ein Mann weinen und Schwäche zeigen. Und ja, ich meine, wir sehen den Aufstieg von Despoten, Trump, Musk, so, da fängt es ja schon an. Also ja, es gibt Backlashe. Was ist der Plural von Backlash? Backlashes, wie auch Backlashes, immer. In vielerlei Hinsicht, ja. Also, oder auch, was wieder dann Frauen mehr betrifft, dass Abtreibungsgesetze teilweise zurückgenommen werden oder dass Abtreibungen wieder erschwert werden, dass eine Retraditionalisierung stattfindet. Stichwort Treadwife, ja, dass Frauen wieder sich ins Häusliche zurückziehen. Ich meine, ich finde das soll jede selbst entscheiden dürfen, wenn jemand sagt, so, ich finde es toll, Mutter zu sein und mich um den Haushalt zu kümmern. Okay, weil man auch immer fragen kann, wo kommt dieser Wunsch her, ne? Aber ich glaube, viele entscheiden sich nicht bewusst dafür, sondern werden so geformt durch die Gesellschaft. Und das macht mich auch traurig und vor allem wütend.
So einfach ist es ja auch nicht mit dem Patriarchat, oder? Leiden da nicht auch Männer drunter?
Absolut. Und Patriarchat heißt ja auch nicht so, allen Frauen geht's schlecht, allen Männern geht's gut. Wem nutzt das Patriarchat? Das ist ein sehr kleiner Anteil der Männer, nämlich der weiße, mittelalte, nicht behinderte Cis-Mann. So, das heißt, der profitiert, aber schon nicht weiße Männer nicht, non-binäre Männer nicht, homosexuelle Männer nicht, so geschweige denn Frauen, geschweige denn ja, non-binäre Personen. Also das Patriarchat nutzt diesen kleinen Teil. Und im Umkehrschluss muss man sagen, das Ende des Patriarchats würde auch sehr vielen Männern was helfen. Zum Beispiel auch, wie wir jetzt gerade gesagt haben, Männer dürfen keine Schwäche zeigen. So, das ist ein problematischer Satz, aber gültig ist er eben doch. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Was für ein Unsinn, ja? So, und würden wir nicht im Patriarchat leben, glaube ich, würde dieser Satz keine Gültigkeit haben. Weil dann würde man sagen, okay, natürlich hat ein Mann auch Gefühle und der darf seinen Schmerz genauso zeigen wie eine Frau.
Und auch ein Herr Häusgen darf Tränen vergießen, einfach weil er damit zeigt, dass ihm die Veranstaltung seiner Sicherheitskonferenz sehr wichtig war und vielleicht auch einige Nerven gekostet hat. Ich danke Ihnen sehr. Eva Bieringer war das in 1:1 der Talk hier auf Bayern 2. Und ich habe jetzt noch einen Hörtipp für Sie, nämlich den Podcast meiner Kollegin Melita Wahlam und meinem Kollegen Alexander Dalmus von Bayern 1. Da geht es bei Ihnen im Besser-Leben-Podcast um Kleinigkeiten, mit denen wir unseren Alltag umweltbewusster und nachhaltiger gestalten können. Also warum steckt eigentlich in jeder Tafel Schokolade immer noch Kinderarbeit? Oder warum ist es ökologischer Unsinn, den Plastiktrinkhalm durch eine Macaroni zu ersetzen? In jeder Folge gibt es immer auch einen wirklich nachhaltigen Aha-Effekt. Also zu finden in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es noch Podcasts zu finden gibt.